Ja, steigen wir hinein in die zweite Episode, in die zweite Geschichte auf unserer Reise mitten im Leben. Gesättigte Seele, mein Thema heute. Und das zu wissen, Wasser lässt aufblühen. Kennt ihr diese Pflanze, die ich hier habe? Wer weiß, wie die heißt? Jerusalemer Rose. Nicht ganz, Rose von Jericho. Aber wir sind ungefähr in derselben Gegend. Die Rose von Jericho hat die Fähigkeit so zusammengerollt, wie sie jetzt ist, jahrelang durch die Steppe zu rollen, vom Wind umhergeblasen zu werden. Und irgendwann, wenn sie dann in die Nähe einer Oase kommt, kann sie beginnen, sich auszubreiten. Ich habe zwei Stück mitgenommen, damit die Experimente sicher auch funktionieren. Wir können während dem Gottesdienst beobachten, wie sich diese Pflanze öffnet. Es ist ein Wunder, es ist ein Symbol für die Auferstehungskraft. Es ist ein Symbol auch für unsere Seele. Manchmal kommt es mir vor, unsere Seele, unser Herz ist wie vertrocknet, wie ein verklebter Klumpen. Und wird vom Wind des Lebens irgendwo herumgeblasen. Aber wenn wir dann irgendwo ankommen bei einer Oase, wo es erfrischend ist, wo es Wasser hat, kann sich unser Herz entfalten. Es kann gestärkt werden durch dieses Wasser und sich entfalten. Das ist mein Thema heute. Darüber möchte ich mit euch reden. Wenn wir eine gesättigte Seele haben, hier haben wir das Bild von der Rose von Jericho. Und wenn wir eine gesättigte Seele haben, ich kann es so sagen, mit einer gesättigten Seele lassen sich die Herausforderungen im Leben anders überwinden. Und wir können etwas dafür tun, dass unsere Seele gesättigt wird. Ich habe das mal selbst so erlebt. Intensiv, als ich mich neu dem Thema Gebet geöffnet habe. Man könnte ja meinen, ich sei ein Profi im Beten. Ich habe ja eine Anstellung als Pfarrer und der Pfarrer, der betet und predigt, oder? Und ab und zu hat er ein Gespräch. Das ist es dann. Nein, nein. Aber beim Beten, ich habe das vor etwa 10 Jahren, habe ich mich dem Thema neu gestellt. Es war eine Situation in unserer Gemeinde in Hochdorf, wo ich damals noch Pastor war, wo wir gesagt haben, wir machen eine Gebetswoche, eine ganze Woche übers Gebet. Wir starten damit in ein Jubiläumsjahr. Und diese Woche, die ist super, oder? Damit wir so richtig gut starten können. Ich selbst war aber wie eine Rose von Jericho ausgetrocknet. Und ich dachte mir, wie kann ich meine Gemeinde durch eine Gebetswoche führen, wenn ich mich so fühle wie eine verklebte, zugedörrte Rose von Jericho? Ich habe dann einen Kollegen angefragt aus dem fernen Bündnerland, kannst du kommen und ein paar Inputs halten in unserer Gemeinde? Kannst du wenigstens kommen am Sonntag, um zu predigen übers Gebet? Du bist so gut da drin, habe ich zu ihm geschrieben. Und er sagt, ich habe keine Zeit und mach doch du das. Und ich sage, ja, aber ich... Und dann haben mir Leute aus der Gemeinde gesagt, hey Cousi, wir wollen dein Herz spüren. Ich habe mit einem Freund darüber gesprochen und geklagt, du weißt, ich sollte jetzt hier übers Gebet eine ganze Woche. Und dann hat er mir ein Buch in die Hand gedrückt, das heißt «Der kniende Christ». Ist ein altes Buch, man weiß nicht mal, von wem das geschrieben worden ist, «Der kniende Christ». Und ich habe das gelesen und ich habe beim Lesen gemerkt, was Beten sein kann und was ich vermisse. Und ich habe das begonnen umzusetzen, was dort steht. Und ich konnte dann auch die Gebetswoche so leiten, inspiriert von diesen neuen Erfahrungen aus dem Gebet. Und ich habe mich dann rückblickend gefragt, hey, wieso habe ich das nicht vorher gekannt? Warum habe ich nicht erlebt, wie mein Herz aufgeht, wenn ich bei Gott gestärkt werde, in seiner Gegenwart? Was ist passiert? Habe ich das früher gekannt und dann vergessen? Oder habe ich es nie gewusst? Ich weiß es nicht, aber ich habe etwas erlebt, wie das Herz aufgeht, wenn es gesättigt wird bei Gott. Und darum sage ich das hier. Wir können etwas dafür tun. Wir können immer auch sagen, ja, ich bin halt nicht so dafür und es ist halt jetzt so. Und Aber Leute, heute ist der Tag, an dem ihr vielleicht sagt, hoffentlich sagt, nein, ich will keine verklebte, verdorrte Rose von Jericho bleiben, die sich in der Steppe umherblasen lässt. Ich will ins Wasser. Und dann beobachten, wie sich das langsam öffnet. Das bringt mich zu der Geschichte, die ich mit euch anschauen will. Sie steht im Kapitel 17, Kapitel 17 aus dem 2. Mosebuch. Es ist überschrieben mit Wasser aus dem Felsen. Ich lese das vor. Auf den Befehl des Herrn hin verließen die Israeliten die Wüste Sin, auch Elim, wo sie vorhin waren, und sie zogen von Lagerplatz zu Lagerplatz. Schließlich schlugen sie ihr Lager in Rephidim auf. Da machten die Israeliten Mose Vorwürfe und forderten: Gib uns Wasser zum Trinken. Warum macht ihr mir Vorwürfe? Entgegnete Mose. Und warum fordert ihr den Herrn heraus? Die Israeliten aber waren sehr durstig und sie beklagten sich bei Mose: Warum hast du uns bloß aus Ägypten geführt? Etwa damit wir, unsere Kinder und unser Vieh verdursten? Da schrie Mose zum Herrn: Was soll ich nur mit diesem Volk tun? Es fällt nicht viel und sie steinigen mich. Der Herr entgegnete Mose: Geh mit einigen führenden Männern der Israeliten vor dem Volk her. Nimm deinen Stab, mit dem du auf den Nil geschlagen hast, mit. Ich werde auf einem Felsen am Horeb vor dich treten. Schlag auf den Felsen. Dann wird Wasser herausströmen und das Volk wird trinken können. Und Mose tat es vor den Augen der führenden Männer Israels. Mose nannte den Ort Massa und Meriba wegen der Vorwürfe der Israeliten. Sie hatten den Herrn herausgefordert, indem sie fragten: Ist der Herr bei uns oder nicht? Als die Israeliten noch in Rephidim lagerten, wurden sie von den Amalekiten angegriffen. Mose befahl Josua: Wähle dir Männer aus und kämpfe gegen das Heer von Amalek. Morgen werde ich mich mit dem Stab Gottes in der Hand auf den Hügel dort stellen. Josua tat, was Mose ihm gesagt hatte. Er führte seine Männer in den Kampf gegen die Amalekiter. In der Zwischenzeit stiegen Mose, Aaron und Hur auf den Hügel. Solange Mose seinen Arm hochhielt, waren die Israeliten im Vorteil. Doch immer wenn er seinen Arm sinken ließ, gewannen die Amalekiter die Oberhand. Als nun Moses Arme schwer wurden, suchte Aaron und Hur ihm einen Stein, auf den er sich setzen konnte, und dann stützten sie seine Arme, der eine den linken und der andere den rechten. Auf diese Weise blieben seine Arme oben, bis die Sonne unterging. Deshalb gelang es Josua, das Heer von Amalek zu schlagen. Dann wies der Herr Mose an: Schreib dies zur Erinnerung auf und schärfe es Josua ein. Ich werde die Amalekiter vernichten, sodass sich niemand mehr an sie erinnern wird. Mose errichtete einen Altar und nannte ihn: Der Herr ist mein Banner. Er sagte: Schwört dem Herrn Treue. Der Herr führt Krieg gegen die Amalekiter von Generation zu Generation. Das ereignet sich also alles in Rephidim. Rephidim ist für mich ein Bild für das Mädchen im Leben. Es bedeutet eigentlich nichts als Lagerplatz. Rephidim, Lagerplatz. Es könnte genauso gut Kriens heißen oder Malters oder Horb oder Luzern oder Meggen oder Emmenbrücke oder Adligenswil oder Ruswil oder Greppen oder Buddisholz. Nur, dass es dort in Refidim keine Wälder und keine Wiesen und nicht mal einen See hatte. Es gibt verschiedene Lagerplätze in unserem Leben. Es gibt Lagerplätze wie der von Psalm 23, wo es heißt, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er führt mich an grüne Wiesen, wo ich weiden kann. Er führt mich an Wasserbäche, wo ich trinken und ruhen kann. Er führt mich auf rechter Straße, um seines Namens willen. Ja, er erquickt meine Seele. Das sind Lagerplätze. Nicht alle solchen Lagerplätze sind wie Refidim. Refidim war ein wasserloser Platz. Und wasserlose Plätze, Lagerplätze, da verstehe ich gut, dass man dann auch mal so ins Murren kommt. Ich weiß noch, wir waren einmal unterwegs, Andrea und ich, im Auto. Sie war am Steuer und sie hatte ein Ziel. Sie wollte dorthin kommen und sie fuhr und sie fuhr und sie fuhr. Ich hatte Hunger und wir hatten nichts dabei. Sie fuhr und ich hatte Hunger. Sie fuhr und wollte ans Ziel und ich wurde langsam dünnhäutig. Sie fuhr und kam dem Ziel näher, aber ich wurde mürrisch und ich bin Gott noch dankbar, dass wir ein Restaurant gefunden haben. Spontan die Kurve über die Straße links rein, ein China-Restaurant. Ich habe das noch nie so genossen beim Chinesen. Danach war ich der sanfteste und liebste Ehemann und Beifahrer. So ist es doch, oder? Wenn wir nach Refidim kommen, wie die Israeliten, ist doch verständlich, dass man dann ein bisschen ausruft. Aber habt ihr gehört, wie sie ausgerufen haben? Sie haben wirklich bis zum Punkt gefragt, ist Gott eigentlich noch mit uns oder nicht? Mitten im Leben. Das sind solche wasserlosen Lagerplätze und die kennst du wahrscheinlich auch. Vielleicht ist es eine längere Periode, wo man so Wasserlosigkeit erleben muss und denkt, ich fühle mich wie eine ausgedörrte Rose von Jericho. Vielleicht ist es nur kurz, wo du denkst, hei, hei, hei. Aber jedes Mal, wenn das so ist, ist es auch ein Test, ein Drucktest. Hier haben wir noch das Refidim. Auf der Sinai-Halbinsel, wenn man eine Tube Mayonnaise einem Drucktest unterzieht, sind wir beim Thema, was passiert? Man sieht dann, was drinnen ist. Es kommt raus. Und so ist es auch bei uns. Wenn es bei uns mal so Druck gibt, oder? Druck, dann kommt raus, was wirklich drin ist. Wenn da Verbitterung ist, dann kommt das halt raus. Und du kannst es vielleicht dein Leben lang überspielen, aber unter Druck kommt es raus. Wenn da das Gefühl ist, ich muss das Leben im Griff haben und das kommt dann raus unter Druck, ja, dann probierst du alles im Griff zu haben. Wenn da kommt, ich bin ein Opfer, dann kommt das unter Druck raus. Ja, was bin ich für ein armes Opfer? Merk, das, was hier drin ist, das kommt unter Druck dann raus. Und solche Drucktests gibt es immer wieder im Leben. Refidim ist solch ein Drucktest. Die Israeliten haben viel Frustpotenzial. Sie reklamieren, sie entrüsten sich, sie beklagen sich und Mose sagt, warum macht ihr mir Vorwürfe und warum fordert ihr den Herrn heraus? Sie machen einen Test, eine Machtprobe mit Gott. Auf Hebräisch heißt Machtprobe Massa. Und Streit, Rechtsstreit, das heißt auf Hebräisch Meriba. Und genau diese beiden Namen hat der Mose diesem Ort Refidim gegeben. Mose nannte den Ort Massa und Meriba. Er nannte es Machtprobe, Test, und er nannte es Streit, Rechtsstreit, wegen der Vorwürfe der Israeliten. Sie hatten den Herrn herausgefordert, indem sie fragten, ist der Herr bei uns oder nicht? Meine Frage an euch, ist es okay eigentlich, Gott so herauszufordern? Schließlich fordert er die Israeliten ja auch heraus. Er hätte sie in Elim wohnen lassen können. Ein Ort mit 12 Quellen und 70 Palmen. Warum führt er sie weiter? Ist es okay, Gott so herauszufordern, wie das die Israeliten getan haben? Besprecht das kurz mit eurem Nachbarn. Findest du das okay, was die gemacht haben? Besprecht das mal. Ja, ich denke, eure Antworten werden wahrscheinlich sein, ja, klar darf man klagen, aber irgendwo gibt es eine Grenze. Und wo ist die? Ich denke, die Haltung macht den Unterschied zwischen Anklagen und Klagen. Die Haltung macht den Unterschied, ob es sich um einen Vertrauenstest oder um eine Machtprobe handelt. Gott mutet uns Vertrauenstests zu. Da bin ich sicher. Denn es tut uns auch gut, wenn unser Vertrauen gestärkt wird. So wie bei der Jahreslosung, wo es heißt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Solche Tests mutet Gott uns immer wieder zu, damit wir wachsen können, damit wir stärker werden können. Aber eine Machtprobe mit Gott zu machen und sagen, Gott, gibt es dich überhaupt? Bist du überhaupt hier? Bitte schön. Wir brauchen nicht Macht über jeden Lebensbereich. Wir brauchen eine gesättigte Seele in der Abhängigkeit zu Gott. Ich sage diesen Satz noch einmal. Wir brauchen nicht Macht über jeden Lebensbereich. Wir brauchen einfach eine gesättigte Seele in der Abhängigkeit von Gott. Und Gott führt die Israeliten an den Ort, wo sie wieder auftanken können. Sie finden mitten im Leben in Rephidim kein Wasser. Sie motzen Frust. Und ihre Frage, ist der Herr bei uns oder nicht? Mose stellt Rückfragen. Das finde ich schön. Er macht nicht Gegenvorwürfe, sondern stellt Rückfragen, statt wütend sich zu verteidigen. Und dann kommen weitere Frustattacken. Und das ist sehr gut, wie es Mose macht. Das möchte ich auch lernen. Er antwortet nicht mehr dem Volk, sondern schüttet sein Herz bei Gott aus. Er bespricht es mit Gott und Gott tut das Wunder. Das Wunder, das wir gehört haben mit dem Felsen. Mose, nimm deinen Stab, nimm die führenden Leute der Israeliten, geht voraus zu diesem Felsen am Horeb. Dort stehe ich drauf, schlag diesen Felsen und es wird Wasser aus dem Felsen kommen. Stellt euch das mal ganz plastisch vor. Frage, was läuft jetzt wohl bei den Israeliten ab? Innerlich, im Herzen. Überlegt euch das kurz. Hat jemand eine Antwort? Was könnte jetzt bei den Israeliten ablaufen? Einfach sagen. Staunen? Sie schämen sich? Haben wir so klein von Gott gedacht? Bitte? Freude? Freude, wenn Wasser aus dem Felsen sprudelt, Freude. Erschrockenheit. Erschrockenheit. Boah, überwältigt so. Gibt es denn so etwas? Endlich gibt es Wasser. Die Seele kann aufatmen. Die Seele kann auftanken. Sie wird gesättigt. Wie bei der Rose von Jericho. Ja, hier beginnt es schon langsam sich zu öffnen. Ja. Das ist ein Bild für unsere Seele. Ist deine Seele an einem wasserlosen Ort? Dann lass dir sagen, da ist immer auch dieser Fels dabei. Der Fels, auf dem der Herr steht. Der Fels, der geschlagen wurde und dann Wasser herausströmte. Es gibt eine Stelle im 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 4, dort heißt es, rückblickend auf diese Geschichte, die wir gelesen haben, es wird jetzt neu interpretiert von Paulus im 1. Korintherbrief, das ist Gottes Wort, sie tranken aus dem ihnen von Gott geschenkten Felsen, der sie begleitete. Und dieser Fels war Christus. Sie tranken aus dem Felsen, der ihnen von Gott geschenkt worden ist. Der Fels, der sie begleitete. Und dieser Fels war Christus. Dieser Fels begleitet uns. Dieser Fels ist Jesus Christus. Jesus Christus ist immer da, immer hier. Und das heißt, in einer Situation, wo wir seelisch, körperlich oder geistlich sehr gefordert sind, sind wir nicht verdammt zu verdursten. Der Fels ist da. Christus ist da. Christus ist geschlagen worden, wie der Fels damals. Und von Christus kommt Leben. Wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder lassen wir uns auf eine Machtprobe gegen Gott ein oder auf einen Vertrauenstest auf Gott. Machtprobe, Vertrauenstest. Und wir können etwas dafür tun, dass wir eine gesättigte Seele haben. Denn was den Israeliten jetzt passierte, das brauchte eine gesättigte Seele. Es ist diese Geschichte mit Amalek. Ein kämpferisches Heer greift an. Sie sind an ihrem Lagerplatz, Refidim, mitten im Leben. Sie haben doch nicht mit Krieg gerechnet. Sie sind auf einer Wanderung. Sie haben gerade ihr Problem mit dem Dursthaben gelöst bekommen. Und jetzt kommt der Feind. Irgendeiner, der nicht will, dass sie hier sind. Amalek, eine kämpferische Truppe. Josua, ein junger Leiter und Mitarbeiter von Mose, sammelt in der Schnelle eine Verteidigungstruppe. Und er stellt sich den Angreifern gegenüber. Mose geht mit seinem Bruder Aaron und dessen Diener Hur auf den nahegelegenen Hügel und er beginnt zu beten, dort von diesem Punkt aus, wo er die Schlacht überblicken kann. Er hält seinen Stab hoch, dieser Stab, der für die Macht Gottes steht, der sogar Wasser aus dem Felsen hervorbringt, dieser Stab, der einen Durchgang durchs Rote Meer geebnet hat, dieser Stab, der sich in eine Schlange hat verwandeln lassen vor den Augen des Pharao. Dieser Stab, mit dem man in den Nil hat schlagen können und es wurde blutig oder da waren plötzlich ganz viele Fliegen. Diesen Stab hält Mose hoch und er betet und er ruft Gott an, dass diese Verteidigungskrieg jetzt gelingen kann, dass Israel geschützt wird und nicht überrollt wird. Er betet für die Frauen, für die Kinder, für die Tiere, für diese, all das, was jetzt in Gefahr ist. Und er betet Gott an und man merkt, solange Mose in dieser Gebetshaltung, in diesem Gebetskampf sein kann, ist Josua mit seinen Leuten am Gewinnen. Sobald Mose aber seine Hände sinken lässt, aufhört zu beten, da bekommen die Feinde Obermacht und sie drängen Josua mit seinen Leuten wieder zurück. Panik macht sich breit. Mose hält seine Arme wieder hoch, er betet, er kämpft. Bis er nicht mehr mag, bis er keine Kraft mehr hat, dann holen ihm Aaron und Ur einen Felsen, einen Stein, auf den er sich setzen kann. Mose setzt sich und die beiden stützen ihn links und rechts, dass er seine Arme hochhalten kann, wie es oft auch dargestellt worden ist auf Gemälden. Ja, bis Josua diesen Verteidigungskampf gewinnt und die Feinde wieder weggedrängt sind. Es war nicht ein Kampf, den sich die Israeliten gesucht haben. Wir suchen uns manchmal die Kämpfe im Leben, weil wir unser eigenes Ding wollen. Nein, das war ein Kampf, der wieder ein Vertrauenstest war. Und dieser Kampf ist eine starke Geschichte über das Zusammenspiel von Gebet und auch geistlichem Kampf. Das ist eine starke Geschichte auch darüber, wie wir uns ergänzen mit verschiedenen Gaben. Das sind die Beter, das sind die Kämpfer, das sind die, die unterstützen. Das ist ein wunderbares Bild für die Gemeinde von Jesus Christus. Heute möchte ich aber jetzt gar nicht auf diesen Vergleich eingehen, sondern ich stelle mir einfach die Frage, was wäre geschehen, wenn Amalek angegriffen hätte, bevor die Israeliten aus dem Felsen getrunken hätten. Bevor die Israeliten wieder eine gesättigte Seele hatten, wäre der Kampf gekommen. Könnt ihr euch vorstellen, was passiert wäre? Diskutiert kurz miteinander über das. Was wäre passiert, bevor sie hätten Wasser trinken können? Sie wären noch in dieser mürrischen Haltung. Ich weiß nicht, ob es für euch auch so offensichtlich ist. Für mich beim Durchlesen dieser Geschichte im letzten Sommer war das das Aha-Erlebnis. Aha, Gott hat doch geschaut, dass sie vorher Wasser bekommen haben. Dann kam der Kampf. Er hat geschaut, dass ihre Seele aufgehen kann, dass sie gestärkt sind und sich entfalten konnten. Dann kam der Kampf. Und wir realisieren, wenn wir gesättigt werden, und das lebendige Wasser uns sättigt. Das lebendige Wasser ist ein Vergleich für den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, Gottes Geist, der jetzt hier unter uns gerade am Wirken ist, ist lebendiges Wasser. Er kann uns unsere Herzen aufblühen lassen. Er kann uns stärken. Er kann uns das lehren, was wichtig ist. Er kann uns erfüllen mit Freude und der Liebe Gottes. Wenn dieses lebendige Wasser uns sättigt und das sprudelt aus dem Felsen und der Fels ist Jesus Christus. Jesus Christus, der sich für uns hat schlagen lassen. Ich habe das Bild vom Kreuz oder das Kreuz hier. Als er sich für uns hat ans Kreuz schlagen lassen, damit wir leben können, ist er gestorben. Wenn wir so gesättigt sind durch Jesus Christus, durch den Heiligen Geist, in der Liebe, in den Armen vom himmlischen Vater, dann sind wir gerüstet für den Kampf. Dann sind wir gerüstet für den Kampf. Mein Fazit für heute ist, wir brauchen gesättigte Seelen. Wir brauchen ein Herz, auf das wir achten. Denn vom Herzen aus gehen unsere Entscheidungen. Wenn wir erschöpft sind und durstig, dann kommt Rebellion und Frust. Wenn wir gesättigt sind, können wir im Leben reifer entscheiden, reifer handeln, reifer reden, reifer reagieren. Noch einmal. Achten wir auf unsere Seele, auf unser Herz. Wenn wir erschöpft sind, durstig, kommt Rebellion oder Frust. Wenn wir gesättigt sind, können wir im Leben reifer entscheiden, reifer handeln, reifer reden, reifer reagieren. Wir stehen ja auch in einem geistlichen Kampf. Das Neue Testament, die Bibel, die lehrt uns, dass wir einen Kampf haben und dass wir stark werden sollen in der Kraft, in der Macht seiner Stärke, also in der Wirksamkeit, die Gott hat. Und es wird dann gesagt, schau, das ist wie wenn ihr eine Waffenrüstung anzieht. Eine Waffenrüstung, wo ihr wisst, ja, ich trage diesen Helm des Heils. Ich weiß, Jesus Christus hat mich gerettet. Meine Gedanken sind geschützt von diesem Heil. Und die Schüler, jetzt dürft ihr richtig aufpassen. Wenn wir diesen Gurt haben der Wahrheit, der alles zusammenhält, wenn wir diese Gerechtigkeit schützend tragen, die uns Jesus schenkt und nicht die Selbstgerechtigkeit ist, wenn wir diese Bereitschaft an den Füßen haben und sagen, ja, ich bin bereit, überall hinzugehen, wo mich das Evangelium des Friedens hinführt. Ich bin bereit zu gehen. Und ich trage diesen Schild des Glaubens, wo ich abwehren kann, wenn solche zweiflerischen Gedanken kommen, wenn solche Kämpfe kommen, die tief bis ins Mark hineingehen. Auch dort, wo ich denke, ich bin nichts wert oder was immer. Ich wehre das ab, was von außen kommt. Und ich trage dieses Schwert, das wie das Wort Gottes geführt durch den Heiligen Geist ist. Inspiriert, getränkt durch den Heiligen Geist. Diese Waffe, die dürfen wir haben. Das können wir anschauen in Epheser Kapitel 6. Es ist ein Kampf, in dem wir stehen. Aber wenn wir ohne Ausrüstung dort hineingehen, dann gute Nacht. Wir brauchen gesättigte Seelen. Wir brauchen eine Rüstung. Und das ist der Punkt, den wir heute über Gott lernen. In jeder dieser Episoden lernen wir Gott ein Stück besser kennen. Wisst ihr noch, was es das letzte Mal war? Gott ist, das war einfach, Gott ist mein Arzt. Ihr habt die dann auch im Begleitheft drin. Heute ist es, wir haben das sogar wörtlich gesehen, der Herr ist, wisst ihr noch, wie der Altar geheißen hat, den Mose gebaut hat? Banner, gut aufgepasst. Gott ist mein Banner. Ein Banner ist ein Feldzeichen, das im Krieg gebraucht wird. Bei den Römern, im Asterix und Obelix sieht man das immer, so auf der ersten Seite ist das Banner da eingepfercht in ganz Gallien und es steht da drauf SPQR, irgendetwas. Könnt ihr nachschauen, was das bedeutet. Es heißt hier, das gehört den Römern. Und wenn es heißt, der Herr ist mein Banner, Gott ist mein Banner, dann gehe ich mit diesem Feldzeichen in meine Kämpfe hinein. Geh nicht in deinem Feldzeichen da hinein und sag im Namen vom Kusigon jetzt go kämpfen. Geh nicht im Namen von irgendwem, geh im Namen vom Herrn. Gott ist mein Banner. Wirklich. Sonst kannst du vergessen. Gott ist mein Banner. Ich las von diesem Mann ein sehr beeindruckendes Zitat über genau diese Thematik. Das ist Spurgeon, C.H. Spurgeon, ein bekannter Prediger aus dem London des 19. Jahrhunderts. Er sagt, Brüder und Schwestern, wir brauchen in unseren Tagen Männer und Frauen von festen Grundsätzen. Wir benötigen Menschen mit erleuchtetem Geist und entschlossenem Willen. Männer, die wissen, was recht ist und nicht davon abweichen wollen, selbst wenn sie ihr Leben dabei wagten. Solche Männer fehlen heute sehr. Wir haben nicht einen oder zwei, sondern viele feste Männer nötig. Und ich ergänze, Frauen auch. Die, wenn sie ihren Fuß niedersetzen, dazu bleiben gedenken und nicht von ihrem Standpunkt vertrieben werden können. Wenn einige von euch danach streben, die eigenen Familien zu leiten und die mit euch in Verbindung stehenden in rechter Weise zu beeinflussen, so müsst ihr persönliche Seelenstärke besitzen, von der rechten Art, und müsst sie da gewinnen, wo Mose seine Kraft erhielt. Solche Menschen müssen viel allein mit Gott und mächtig auf ihren Knien sein. Tretet der gottlosen Welt mit einem Antlitz gegenüber, das vom Licht Gottes glänzt. Verbindung mit dem Himmel muss euch göttliche Hilfe geben, damit ihr nicht vom Bösen überwundet werdet, sondern das Böse mit dem Guten überwindet. Das ist ein Wort. Wir brauchen Leute, die sich nicht wegblasen lassen, wie eine Rose von Jericho im Wind. Wir brauchen Leute, die verwurzelt sind an der Oase, verwurzelt sind nahe bei dem Felsen, der mitgeht. Gut, dann ist man nicht mehr verwurzelt, dann ist man unterwegs. Es sind verschiedene Bilder, die hier miteinander durcheinander kommen. Entschuldigung, aber ihr wisst, was ich meine. Wir brauchen diese Nähe zur Quelle. Ihr habt für dieses Thema gute Hilfen, wenn ihr das Begleitheft nehmt oder im Internet herunterladet. Es hat einige Exemplare hinten noch. Hilfen wie, wie kann ich unter der Woche dranbleiben bei diesem Thema mit Hilfe einer Bibellese? Hilfe, wie es hier steht, Eigenschaften von Gott kennenlernen, einen Merkvers, Aufgaben zur Vertiefung. Und genau diese Aufgabe möchte ich euch doch noch vorstellen. Stell dir vor, du hast in dir drei verschiedene Tanks. Es gibt einen geistlichen Tank, einen seelischen Tank und einen körperlichen Tank. Eigentlich sind diese Tanks untereinander verbunden. Und doch hat jeder seinen Einfüllstutzen. Und es ist unsere Aufgabe, so zu leben, dass wir nicht mit leerem Tank auf dem Zahnfleisch laufen, sondern dass wir schauen, dass da nur Sprit drin ist. Körperlich, seelisch und geistlich. Diese Tanks findet ihr auch im Begleitheft. Notiert euch zu jedem Tank, was für euch der Einfüllstutzen ist. Zum Beispiel seelischer Tank. Ich liebe es, klassische Musik zu hören. Ich bin mir sicher, dass das nicht alle sagen würden, aber einige gehen dabei auf. So, das tut gut. Andere sagen sich, ich brauche eine Comedy. Eine lustige, gute Comedy-Show, aber sauber. Oder ich lese ein gutes Buch. Oder ich spreche mit einem Freund. Ja, dann kann meine Seele aufgehen, wenn ich ein 2 Stunden Telefon mit jemandem haben kann, der mich einfach versteht. Seelischer Tank, was ist es bei dir? Der körperliche Tank. Wie fühlst du denn? Genug Schlaf. Gesunde Ernährung. Bewegung. Wie sieht die Bewegung aus? Sieht die Bewegung aus am Morgen? Ja, Fingerübungen, Dehnübungen mit dem rechten kleinen Finger. Wie sieht die Bewegung aus? Was tut mir gut, damit mein Körper sich gut anfühlt, damit ich möglichst gesund bleibe in meinen Umständen? Ihr wisst, wovon ich spreche. Man kann sich gehen lassen. Geistlicher Tank, was ist dein Einfüllstutzen dort? Nicht alle können eine Stunde vor der Bibel sitzen und die aufsaugen. Ich liebe so etwas. Aber ich nehme es niemandem böse, der sagt, also das wäre mir jetzt... Gut, zuerst musst du es ausprobieren, dann können wir darüber reden. Aber es gibt solche Zugänge zu Gott. Auch wenn ihr in der Natur seid, spaziert, im Gebet seid, Lobpreismusik hören, eine Aktivität, einen Dienst für Gott machen, man merkt, da tankt man geistlich auf. Ich möchte einfach hier dazu sagen, ohne Gottes Wort, die Impulse aus der Bibel, wird sich das irgendwann mal auslaufen. Wenn du sagst, ja, ich bin einfach der Naturmensch, dann nimm die Bibel mit. Oder nimm einen Vers mit, den du dort bewegen kannst. Das ist einfach Gottes Reden zu uns, zuerst einmal durch die Bibel, dann durch Eindrücke, Prophetien, was immer. Aber die Bibel ist wichtig. Was ist also dein geistlicher Einfüllstutzen? Und so kannst du merken, wie dein Kampf, den du zurzeit zu kämpfen hast, auch genug Ressourcen bekommt. Zeichne dann in diese Zeichnung hinein, wie groß oder wie groß die Tankfüllung im Moment ist. Heute, Stand 26. Januar, körperlicher Tank, wow, platschvoll, bist heute Morgen schon 2 Stunden joggen gegangen. Seelischer Tank, vielleicht irgendwo hier, geistlicher Tank, ja, da oder anders. Zeichne es ganz ehrlich für dich ein und dann sprich mit Jesus darüber. Erzähl ihm, was du jetzt eben gerade in deinem Kopf und auf deiner Zeichnung gemacht hast und bitte ihn, dir zu zeigen, wie du eine gesättigte Seele in einem erfüllten Körper und einer erfüllten geistlichen, in einem erfüllten geistlichen Leben haben kannst. Wir nehmen uns eine Zeit. In dieser Zeit ist es einfach die Gelegenheit, deine Gelegenheit, das ein bisschen durch den Kopf gehen zu lassen. Wenn du willst, kannst du dir schon Gedanken über diese 3 Tanks machen, das musst du aber nicht. Sondern lass einfach jetzt die Gegenwart Gottes, Jesus ist hier, durch den Heiligen Geist, bei dir ankommen. Er möchte gerade jetzt deine Seele stärken und sättigen. Ich lasse ein Lied laufen, ein Lied, das uns zu Jesus führt. Er ist der Fels. Ich habe hier einige Bibelverse. Wer das möchte, darf sich einfach einen Bibelvers holen kommen, währenddem das Lied läuft. Kommt nach vorne oder dann auch nach dem Gottesdienst. Und lass Gott durch diesen Vers zu dir sprechen. Du kannst dann auch gleich beobachten, wie weit die Rose von Jericho sich schon geöffnet hat. Es tut sich etwas. Es braucht Zeit, aber es tut sich etwas. Das Lied heißt «Ich stehe vor dem Kreuz». Und dort gibt es eine Passage, wo es heißt, mitten in meinem Leben wartest du, Jesus, auf mich und fragst nur etwas. Du fragst nach meiner Liebe für dich. Und diese Frage, diese Begegnung mit Jesus, die wünsche ich uns jetzt allen. Und dass wir ehrlich sind und merken, wie es gut tut, bei Jesus aufzutanken.
Ich sta vor dem Kreuz, betrachte dies Gesicht. Du hast der Preis zahlt, dass ich frei kann sein. Du hast alles gegeben, ich kann oben nehmen. Deine Wunden sind Frieden und Heilig für mich.
Sie tranken aus dem ihnen von Gott geschenkten Felsen, der sie begleitete. Und dieser Fels war Christus. Ich bete, Jesus, du bist der Felsen. Und du bist da, um Wasser vom Leben zu spenden. Und ich bitte für uns, wo wir Durst haben, wo es uns vielleicht gerade geht, wie den Israeliten in Rephidim, wo wir denken, was soll das? Wieso sind wir an den Ort gekommen? Du bist da. Und wir bitten dich, dass jetzt ein Wasser vom Leben sprudelt, in unser Leben hinein sprudelt, dass die Heilige Geist uns erfüllt und uns stärkt für den Kampf, der kommt, für den Kampf, wo wir drinnen stehen. Ich bitte, dass wir aber auch nicht unseren Kampf kämpfen in unserem Feldzeichen, sondern dass wir dein Feldzeichen, das Banner von dir, voraustragen. Dass wir dir gehorsam sind. Wir wollen dich nicht ausnutzen als der, der einfach uns hilft, unseren Kampf, dass es uns gut geht. Nein, wir wollen dir folgen. Dir nachgehen, weil wir wissen, das ist der beste Weg. Danke, Herr, unser Hirt. Bei dir wird uns nichts fehlen. Du führst uns als frische Wasser und führst uns auf grüne Wiese. Du führst uns auf dem rechten Weg wegen deinem Namen und erquickst und erfrischst unsere Seele. Gesättigte Seele bei dir. Amen.